Das ist richtig schlimm.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 44 vom Counterclockwise Podcast. Es ist der letzte heiße Tag, David. Du hast es fast geschafft. Wie geht es dir?
Der letzte heiße Tag? Ich finde, das ist heute sogar ein Tag, wo man tagsüber lüften kann. Ja, ansonsten Schnapszahl, ne? 44, wuh.
Nee, warte mal, ich habe scheiße gelabert. Ich glaube, das ist Folge 45.
Sicher? Ich meine...
Ich glaube schon. Warte, ich schau mal. Ja, ich habe hier Folge 44 nämlich schon als Datei vorliegen. Das heißt, das ist Folge 45.
Okay, am Arsch, ich dachte, ich hätte auch gesagt 44. Das ist ja komisch.
Okay. Ne, es ist aber 45.
Okay, wir haben uns vorhin nicht abgesprochen, Leute. Hey, wilde Podcast-Action, bei anderen würden wir jetzt Werbung hören. Das ist viel unterhaltsamer, was wir hier tun, okay?
Korrekt, korrekt. Ja, nee, es ist tatsächlich, also ich war gerade ein bisschen draußen und zwischendurch scheint die Sonne, dann ist es mörderheiß, aber dann ist die Sonne wieder weg und dann ist tatsächlich, also ich war halt nur in Tanktop und irgendwie Flipflops draußen und da war es tatsächlich relativ kühl, also verhältnismäßig.
Ja, Tanktop, Flipflops und Commando, so lobe ich mir den
Daniel. Absolut, unten ohne ist mein Ding, ja.
Aber, also... Eigentlich muss ich ja sagen, ich verachte Menschen, die nur im Tanktop rausgehen.
Ja, okay, aber es ist halt einfach brüllenheiß, ne? Und es ist viel angenehmer, einen Tanktop anzuhaben als ein T-Shirt.
Ja, aber es ist so der Frauenschläger der neuen Generation, ne?
Das ist korrekt, aber solange ich keine Frauen schlage, ist das, glaube ich, akzeptables Verhalten.
Okay, gut, hätten wir es geklärt. Wie stehst du denn zu Lonsdale, Daniel?
Außer ganz genau, ja. Außerdem muss man ja auch mal zeigen, was man hat. Apropos Lonsdale.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Ganz merkwürdig. Ich saß, das ist schon eine Weile her, saß ich in einem Café. So ein relativ, also das war damals noch relativ neu. Ein kleines, süßes Hipster-Café, was in meinem Viertel aufgemacht hatte. Und das war halt in so einer, so ein bisschen in so einer Einkaufsstraße, also wo noch irgendwie andere Geschäfte und Cafés sind. Und direkt gegenüber so ein Laden, der eben genau diese, zwar nicht Lonsdale, also nicht die Marke, aber Klamotten genau in dem Stil verkauft, wo ich direkt dachte, okay, irgendwie, weiß ich nicht, rechte Terrorzelle oder so. Und der Typ, der da drin arbeitet, dem der Laden wohl gehört, weil der da halt irgendwie immer zu sein scheint. Sieht auch genauso aus, also Glatze und Bomberjacke und ziemlich dolle tätowiert und so. Und dann kam der aber rüber und hat sich total nett mit dem Barkeeper, also und auch dem Besitzer dieses Cafés, wo ich war, unterhalten. Und die scheinen sich irgendwie zu kennen und miteinander klarzukommen. Dann dachte ich mir, ja gut, dann kann der ja irgendwie kein krasser Nazi sein, weil der Typ in dem Café ist auf jeden Fall keiner und auf jeden Fall ein sehr kosmopolitischer Mensch. Ja, weiß ich nicht. Also entweder hat dieser Verkäufer in diesem Klamottenladen mehr Aspekte, als ich dachte. Oder ich habe mich komplett getäuscht, keine Ahnung.
Naja, es ist ja nicht so als, also gut, bei manchen ist es bestimmt so, dass das Nazi-Sein das Einzige ist, was die Persönlichkeit ausmacht. Aber ich würde jetzt einfach mal auch sagen, dass du bei vielen Menschen, wenn du oberflächlich mit denen unterhältst oder einfach auf geschäftlicher Basis, dass du nicht unbedingt sofort herausfinden würdest, dass diese Person eine rechte Gesinnung hat.
Das stimmt, wenn es halt gerade gar nicht Thema ist, wenn man über irgendwas unterhält und es gar nicht aufkommt, dass man über, weiß ich nicht, zum Beispiel Ausländer oder Politik oder so redet, ne?
Ja, das ist es eben. Das ist halt auch so, etwas entfernter Arbeitskollege bei mir, das habe ich jetzt auch letztens bemerkt, hatte halt, also die machen da manchmal so Musik an und ich habe dann so gehört, okay, das ist irgendwie deutsch und rockiger oder so und dann waren es die bösen Onkels. Und, ja. Das finde ich ja auch so ein bisschen schwierig so. Ich meine, gut, die sind ja mittlerweile so von der Schiene weg, aber die Fans ja nicht so richtig.
Ja, genau, bei den Onkels, das ist halt immer so also ein ganz, ganz besonderes Ding, weil genau, die waren mal offenkundig rechts und die haben dann, aber irgendwann haben die dem ganzen Shit offiziell entsagt und sagen jetzt auch, sprechen sich jetzt auch deutlich quasi aus, dass sie eben nichts mehr mit der rechten Szene zu tun haben und so weiter. Aber wie du sagst, erstens, viele Fans sind halt noch dran geblieben, so, ne? Viele Fans, die zur rechten Szene gehören oder immer noch gehören und die halt jetzt immer noch hören. Und ich weiß nicht, also klar, ne, jeder Mensch hat irgendwie eine zweite Chance verdient und es ist irgendwie blöd zu sagen, einmal Nazi, immer Nazi und so. Aber ich find's trotzdem immer noch sehr, sehr fragwürdig, wenn jemand die bösen Onkels hört und bin mir da nicht sicher, ob da die Gesinnung so hundertprozentig sich geändert haben kann. Aber ich glaube, für viele junge Leute, ich weiß ja nicht, wie alt dieser Mensch ist, für viele junge und oder einfach uninformierte und oder ungebildete Menschen, die denken da halt nicht drüber nach. Die hören halt diese Musik, es geht irgendwie um, weiß ich nicht, um Freundschaft und um, weiß nicht, worum es da geht. Die reden ja viel über irgendwie Kameradschaft und so ein Krempel in ihren Songs und Gemeinschaft und so. Und ne, wenn das jemand hört, der sich da sonst nicht drüber informiert und der es auch nicht wichtig findet, zu wissen, wie die Künstler denen erfolgt irgendwie, was die privat für Menschen sind oder was die für Gesinnungen vertreten oder so, dann sind da, glaube ich, viele, die einfach hören und sich denken, ja, coole Musik und irgendwie Freundschaft und so, ist da alles okay.
Ja, das ist halt so das Problem. Wir hatten ja schon oft so dieses Thema von wegen Künstler und Kunst trennen. Ich finde sowas halt schwierig, wenn, also ach, keine Ahnung, das ist so ein schwieriges, tiefes Thema und ich finde, da kann man einfach nicht pauschal drüber reden, sondern das ist bei mir wirklich so eine Fallentscheidung. Weil es gibt ja tatsächlich Künstler, die kann man hören, ohne dass deren Kunst wirklich dass deren Gesinnung irgendeinen Einfluss auf deren Kunst hätte. Und dementsprechend kann die Kunst ja immer noch in gewisser Art und Weise wertig sein, aber man will dann natürlich die Person möglichst nicht monetär unterstützen oder sonstiges. Aber gleichermaßen ist ja auch immer ein Teil des Künstlers in der Kunst unwiederbringlich mit drin und das macht die ganze Sache halt einfach so schwierig. Aber ja, wie du halt sagtest, man sollte ihnen eine zweite Chance geben, aber dann gleichermaßen frage ich mich auch, wieso noch so viele Rechte so große Onkels-Fans sind, wenn doch die sich so klar davon distanziert haben, weil man würde ja meinen, wenn sie sich klar davon distanzieren, dass die Rechten dann so wären wie, ja, nee, dann höre ich die halt nicht mehr oder so. Also scheint diese Abgrenzung von diesen Menschen nicht so wirklich effektiv stattgefunden zu haben. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch die gleichen, also normalerweise siehst du halt so, dass das typische Einsteigerpaket ist halt so, was weiß ich, ein böser Onkel-Sticker hinten drauf und darunter ein Sticker von Freiwild auf dem Auto oder so.
Ja,
sowas in die Richtung halt. Naja.
Ich find's aber schade, weil sobald ich rockige Musik mit deutschen Texten höre, ist meine erste Assoziation immer Nazis und Rechtsrock. Und dann, ne, wenn man genauer hinhört und sich vielleicht mal ein bisschen über die Band informiert und so, dann kann man das noch ändern. Aber das ist halt, für immer wird das mein erster Gedanke sein, wenn ich solche Musik irgendwo mitbekomme. Und das finde ich ziemlich schade und da sind die Onkels auf jeden Fall dran schuld.
Echt? Weil, also, tatsächlich bin ich da ja eher so früher geprägt, so von dem, was meine Brüder so gehört haben, so Ärzte und Toten Hosen.
Ja, aber, und ja, aber das ist ja eindeutig Punk, das ist ja musikalisch schon was völlig anderes. Ne? Ja, also, Also das höre ich auch auf jeden Fall raus.
Okay, und Mr. Ultimatives Musikgehör, ich höre einfach nur E-Gitarre und denke mir so, ja, das muss ja Rock sein.
Nee, also das ist schon, weil du hast ja, also, weiß ich nicht, so die Ärzte und die Hosen und so, das ist, boah, gerade die Ärzte, das ist ja auch immer irgendwie ein bisschen klamaukig und auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen deeper, ein bisschen emotionaler, auch mal ruhiger und so weiter.
Ja, aber
und bei den
nur.
Onkels und vergleichen, nein, nicht nur, da gibt's auch schnellere Sachen, das stimmt, aber bei den Onkels und irgendwie vergleichbaren Sachen und so hast du, ich weiß nicht, da ist immer so eine bestimmte Stimmung drin, da ist immer so eine bestimmte Art zu singen und so weiter, also das ist für mich schon ein ganz deutlicher Genreunterschied.
Also das Ding bei mir war halt, ich habe ja nicht gesehen, was es war, bis ich halt den YouTube-Link da sah, offen, und davor dachte ich halt so, okay, das ist so ein bisschen, E-gitarrig, aber trotzdem mainstreamig, könnte einer der neuen Hosensongs sein. Weil, seien wir ehrlich, die neuen Hosensongs sind ja, also wenn die tatsächlich ein bisschen härter oder, ja, härter ist jetzt auch, wenn es um die Wurst geht, aber ist jetzt auch so eine Sache, aber halt die Songs, die jetzt nicht, was weiß ich, die jetzt nicht diese Fußballhymnen oder so sind oder vielleicht auch so ein bisschen in diese Fußballhymnen-Richtung gehen auch. halt sowas in die Richtung gehen. Nach sowas hat sich das für mich angehört, das in so ein bisschen härter. Und ich dachte mir so, okay, ist das vielleicht einer der Songs, wo sie sich nochmal zum Alten besinnen, zu dem etwas härteren Kern, aber halt so mit dem neuen mainstreamigeren Kram. Aber dann waren es halt die bösen Onkels. Ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich diese Musik noch nie gehört habe. Also ich könnte nicht einen, also du könntest mir jetzt, was weiß ich, Freiwild oder böse Onkels oder irgendwas in die Richtung vorspielen und ich wüsste tatsächlich auch im ersten Moment das nicht vernünftig einzuordnen, weil ich halt auch noch nie einen Song von denen gehört habe. Oder vielleicht wüsste ich das dann auch nach ein, zwei Songs einzuordnen. Aber wie gesagt, ich habe mich halt nie so damit befasst und wollte das auch aktiv niemals hören.
Ja, das kann ich auch gut verstehen. Auch ich meine, ich kenne die Ärzte halt sehr gut, deshalb erkenne ich natürlich sofort, wenn das irgendwie Musik von denen ist. Vielleicht, wenn ich die gar nicht kennen würde, gäbe es auch den einen oder anderen Song von denen, wo ich dann diese Assoziation hätte. Ne? Das weiß man natürlich nicht.
Ja, und aber wie gesagt, Hosen bei mir waren es halt die Toten Hosen, die ich als Assoziation hatte und vor allem deren Wandel, den die durchgemacht haben. Ich finde tatsächlich auch, um jetzt so ein bisschen musikkritisch auch in die Richtung zu gehen, dass die nach den ersten paar Liedern auch sehr stark abgebaut haben, beziehungsweise für mich halt, ja, keine Ahnung, nicht so wirklich mehr in irgendeiner Weise musikalisch interessant waren. Du hattest halt irgendwie so, hier kommt Alex oder sowas oder Bonnie und Clyde, da was halt noch so ganz nette Lieder waren, aber danach war es halt echt so, meh.
Ja, das Ding ist, ich kann auch wirklich nicht verstehen, also was heißt, ich kann nicht verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie so viele Leute die Hosen so geil finden, weil ich finde die absolut fürchterlich. Ich finde, das ist musikalisch ein Verbrechen gegen die Menschheit und die Texte, die der Typ da sich zusammenzimmert und was für Reime der benutzt oder an welchen Stellen der es nicht schafft, irgendwas zu reimen und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz unterste Schublade. Das ist jetzt nicht irgendwie politisch gefährlich oder so, wahrscheinlich im Gegenteil. Die sprechen sich ja eindeutig für Nächstenliebe und so weiter aus. Aber ich finde es musikalisch einfach wirklich absolut grottenschlecht. Und genau die Sachen, wie du sagst, ne, hier kommt Alex, da habe ich irgendwie eine Beziehung zu, weil ich halt Clockwork Orange geil finde. Und genau, Bonnie und Clyde, so, ja, das sind ja auch so die Sachen, die man kennt und mit denen die am Anfang groß geworden sind, glaube ich. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich glaube, das sind so die bekanntesten Sachen von denen aus der damaligen Zeit. Und das sind noch so ein bisschen, wo das blinde Huhn mal ein Korn gefunden hat. Aber ansonsten finde ich die Musik von denen absolut grauenhaft.
Schade. Naja, aber also weiß ich nicht, ich dadurch, dass meine Brüder so einen Bezug dazu haben, denke ich mir so, da muss ja noch immer irgendwas sein, aber je mehr ich dann von denen höre, denke ich mir immer so, ja, irgendwie nee, irgendwie so gar nicht, irgendwie fehlt mir das und irgendwie, je mehr ich halt auch die im Radio irgendwie mal so im Hintergrund höre, desto belangloser werden diese Lieder für mich und so, umso mehr erscheint mir das einfach nur noch wie so billige Hymnen, die halt da sind, um die besoffenen Fußballfans abzugreifen, weil man das ja schön mitgrölen kann.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache und da wir uns, was Musikgeschmack angeht, ja doch gar nicht so unähnlich sind, und wir halt, weiß ich nicht, Sachen hören, die irgendwie, ja, musikalisch anspruchsvoller, komplexer sind zum großen Teil, oder innovativer oder was auch immer. Genau, ist das halt einfach nicht unser Ding, ne? Und dann andere Leute mögen es halt, das ist halt einfach eine Geschmackssache, würde ich sagen.
Ja, so, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich komplexere Sachen höre. Vor allen Dingen, wenn ich mal so dadurch, also ich habe ja immer, wenn wir hier aufnehmen, so Spotify daneben laufen und ich sehe ja gerade so, was ich so in letzter Zeit gehört habe und irgendwie, es ist jetzt alles nicht so, wo ich so sagen würde, ja, da habe ich wirklich deepen Shit gehört. es sind alle Sachen, die mir gefallen. So ist das nicht. Also ich habe unter anderem alleine dadurch, dass ich halt Dark gesehen habe, sehr auf den Opening-Song gehört, den ich sehr, sehr gut finde.
Ja.
Oder halt auch so das Dua Lipa-Album Future Nostalgia zum Beispiel auch. Und ich habe auch in das neue Taylor Swift-Album reingehört. Was ja Folklore heißt und irgendwie nochmal komplett anders ist als das, was sie so bisher gemacht hat. Sehr ruhig, sehr wenig von dem Glamour-Pop, was Lover hatte. Und da muss man, glaube ich, auch in der richtigen Stimmung für sein, um das zu hören, weil ich war es definitiv nicht, als ich es gehört habe, weil ich dachte mir so, okay, das ist gerade etwas langweilig. Weil ich brauche halt Popmusik, die halt wirklich wirklich poppig ist, die, also das ist halt wirklich schlimm bei mir. Ich denke mir so, okay, das kann den deepesten Text haben, aber wenn der Rest des Liedes mich nicht überzeugt, dann ist das auch kein gutes Lied für mich, weil das ist dann ja einfach nur Lyrik ohne irgendwas, was die Musik halt ausmacht. Das muss halt einen Flow haben.
Ja, und richtig, die Magie passiert ja, wenn die Lyrics und das Musikalische irgendwie, ne, wie du sagst, wenn das zusammenpasst, wenn das zusammen ein Bild erzeugt und eine Geschichte erzählt und die nicht irgendwie separat voneinander stehen.
Exakt, aber gut, ich meine, natürlich erzählen manche Sachen zusammen eine Geschichte, aber dann ist die Geschichte halt, also dann ist, wenn man der Geschichte zuhört, das vielleicht interessant, aber dann machst du das einmal und dann denkst du dir so, das Lied skippe ich mal beim nächsten Mal.
Ich hatte gerade übrigens deine Seitensprungliebe zur Popmusik vergessen. Oder vielleicht ist es sogar im Moment deine Hauptliebe, ich weiß es nicht. Als ich sagte, dass unsere Musikgeschmäcker sich sehr ähnlich sind, weil da habe ich ja nicht so viel mit zu tun. Auch wenn ich natürlich Taylor Swift feiere, aber ansonsten.
Du mochtest auch mal Justin Bieber, oder nicht?
Ja, so ein bisschen tatsächlich, aber ich glaube, das war nur so eine Phase, weil ich irgendwie. Also ein, zwei Songs fand ich tatsächlich ganz cool, aber ich glaube, ich fand es einfach ein bisschen edgy, den gut zu finden.
Wow.
Und wollte das so ein bisschen als Teil meiner offiziellen öffentlichen Persönlichkeit haben, weißt du. Ich glaube, das muss ich ehrlich zugeben.
Wow, Daniel, das ist sowas von nicht 16.
Ja, ich weiß, aber es ist doch schon mal ein guter Schritt, dass ich mir dessen bewusst bin, ne, und das aktiv einsetzen kann oder eben nicht.
Aber ich glaube, wenn du halt Taylor Swift magst und halt so in die Richtung gehst, dann dürfte echt, also ich würde dir echt mal raten, hör dir mal Future Nostalgia von, oder beziehungsweise zumindest ein paar Songs davon von Dua Lipa an, weil ich finde tatsächlich, die Frau macht richtig gute Popmusik. Also das macht, also bisher habe ich, also das erste Album, okay, das hat noch weitaus mehr Songs und da merkt man auch, dass sie noch ein bisschen rumprobiert hat, aber ich finde, mit dem zweiten hat sie so richtig was Gutes produziert, was ich mir in einer Tour durchhören kann und was ich auch durchaus überzeugend finde.
Mhm. Ja, gerade höre ich halt hauptsächlich Musik, die ich irgendwie, die mit meinem Gesangsunterricht irgendwie in Zusammenhang steht, also Songs, die ich zu singen übe oder die ich irgendwann mal singen lernen möchte, so. Und ich meine, da passt Popmusik natürlich auch irgendwie rein, ne, solange es einigermaßen in meiner Stimmlage ist. Sag mal, ist es bei dir auch so, dass du beim Singen immer schwitzt wie ein Schwein?
Geht so. Also ich meine, das Ding ist halt, ich habe auch viel auf Bühnen gesungen und da hat das natürlich auch viel mit der Beleuchtung zu tun, dass man da schwitzt. Dementsprechend kann ich da nicht so wirklich viel zu sagen. Aber ich sag mal so, wenn du eine richtig gute Performance ablieferst, dann musst du dich danach eigentlich so fühlen, als würdest du dich übergeben wollen, wurde mir mal so gesagt. Dementsprechend mache ich auch fest, dass ich noch niemals eine gute Performance in meinem Leben abgeliefert habe. Aber das ist, ja, keine Ahnung. Kommt auch also auf die Lage halt an. Also ich bin auch ein Mensch, der halt auch sehr leicht schwitzt, wenn er in Situationen gerät, wo er halt angespannt ist. Und es kann natürlich sein, dass du so ein bisschen Angst davor hast, dich natürlich dementsprechend zu offenbaren, vielleicht noch so ein bisschen, oder halt zu zeigen, was du gelernt hast oder so, oder halt auch einfach zu singen und dass dadurch auch der Schweiß entsteht. Also das muss ja nicht unbedingt mit der körperlichen Anstrengung des Singens zu tun haben, sondern es kann ja auch einfach gegeben der sozialen Situation einfach ein körperlicher Reflex von dir sein. Oder einfach an der fucking Wärme, die wir momentan haben.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Mischung, also Aufregung und so weiter spielt da natürlich mit und auch natürlich die umgebende Wärme, aber auch wenn ich irgendwie zu Hause alleine, wo ich mich ja von niemandem schäme so und wenn die Temperatur irgendwie halbwegs angenehm ist, auch dann finde ich es einfach echt körperlich anstrengend, gerade wenn ich hochsinge und irgendwie viel mit Zwerchfell und so weiter arbeiten muss. Da finde ich das richtig anstrengend und muss dann manchmal auch gucken, dass mir nicht zwischendurch schwindelig wird, so dass ich die richtigen Stellen zum Atmen finde und so weiter. Also das meinte meine Gesangslehrerin aber auch, das ist halt wirklich anstrengend und ne, wenn du so Profisänger auf der Bühne hast, die da halt eine krasse Show abliefern, die schwitzen auch und das liegt nicht nur an den Scheinwerfern.
Ja, okay, dann wusstest du die Antwort ja quasi schon, bevor du mich gefragt hast.
Ja, aber ja, ich wollte nur wissen, ob das bei dir auch so sei. Ich find's interessant, weil mir war vorher nicht klar, dass das so körperliche Arbeit ist.
Ja gut, doch, also, du strengst ja Muskeln an und alles. Das ist ja nicht so, dass du nichts machst. Und vor allen Dingen ist ja auch viel Atemtechnik dabei. Ja. Du musst halt viel auf deinen Körper hören und achten und sonstiges. Das ist halt, ja.
Und ich glaube, das wissen einfach die Leute, die sich mit Gesang nie auseinandergesetzt haben, die denken halt, das passiert irgendwie so im Gesicht, weißt du? Die wissen nicht, dass das zum Beispiel, dass das Zwerchfell und dass die Rumpfmuskulatur und so weiter da halt ganz viel krasse Arbeit leisten.
Das passiert irgendwie so im Gesicht.
Ja, weil es kommt ja aus dem Mund raus, ne? Und ich war, also weiß ich nicht, bevor ich irgendwie angefangen habe, mich mit Sprache und so auseinanderzusetzen, war mir das auch nicht klar, dass es sowas wie irgendwie das Diaphragma und den ganzen Krempel gibt.
Ist das Diaphragma nicht quasi nur das Zwerchfell?
Genau, das ist dieser, ist das nicht dieser, also Diaphragm ist das englische Wort für Zwerchfell, genau. Aber ich glaube, das Diaphragma selber ist nochmal so der Deckel zwischen Zwerchfell und irgendwie dem, was da drüber liegt. Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt.
Ich weiß doch auch nicht, was ich tue, Daniel. Ich mache einfach Dinge und es hört sich einigermaßen okay an und mir wird gesagt, dass es einigermaßen richtig ist, was ich mache. Und angeblich lerne ich gut, aber das ist, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich singe, dann denke ich nicht über meine Technik nach, sondern mache das, was sich richtig anfühlt. Und scheinbar ist es die richtige Richtung, in die ich mich bewege, aber ich weiß es doch selber nicht.
Ja, wenn das dann funktioniert, ist das gut. Also ich muss mich halt im Moment jedenfalls noch mega konzentrieren, mega auf mich selber hören und dann dementsprechend anpassen, was ich da mache und so weiter, damit das einigermaßen funktioniert. Aber es ist schon geil, dass ich merke, also dass mir auffällt, dass ich mittlerweile deutlich besser merke, zum Beispiel, wenn ich falsch singe und das dann auch irgendwie korrigieren kann. So, und das hatte ich halt vorher deutlich weniger. Also mittlerweile ist es schon ganz oft so, dass ich merke, okay, du bist jetzt ein bisschen zu tief, nach oben korrigieren oder andersrum oder so. Das ist auf jeden Fall schon eine deutliche Veränderung.
Das ist ja nicht schlecht. Möchtest du vielleicht mal aus dem Nähkästchen labern? Du hast ja eben davon geredet, dass du bestimmte Songs hast, die du jetzt öfter hörst, weil du die einübst oder sonstiges. Welche sind das denn so?
Boah, also der erste war, das war ein Vorschlag von meiner Gesangslehrerin, das war Take Me to Church.
Ah.
Und den singe ich aber nicht im Original, sondern die erste Strophe singe ich eine Oktave höher, weil die sonst zu tief wäre. Aber den Rest singe ich im Original. Genau, das war so das erste und das klappt mittlerweile auch ganz gut. Das war irgendwie ihr Vorschlag, aber ich mag das Lied halt auch. Und finde, es ist halt auch eine gute Übung, weil halt am Anfang ist es halt hoch, dann wird es ein bisschen tiefer im Refrain und dann wird es nochmal tiefer in der zweiten Strophe. Da ist eigentlich eine ganz gute Bandbreite und es gibt zwischendurch halt Stellen, wo er einen kleinen Sprung nach oben macht, wo man dann eine gute Übung hat und so weiter. Das finde ich ganz gut. Das zweite, was wir gemacht haben, war Talk is Cheap von Chet Faker. Das hatte ich mir ausgesucht. Und das ist eine sehr gute Übung, weil der halt im Refrain doch sehr hoch ist. Und da, bis ich da erstmal hingekommen bin, und das meine ich, das ist halt, so hoch zu gehen, wie der da im Refrain geht, ist für mich immer noch wirklich anstrengend. Also wenn ich da nicht irgendwie, wenn ich da so halb wie eine gekochte Nudel auf dem Stuhl sitze oder so, dann komme ich da nie im Leben hin. Da brauche ich wirklich Körperspannung für so. Und danach merke ich auch, dass ich, dass es anstrengend war. Aber das klappt mittlerweile auch echt gut, was geil ist, wenn ich mich konzentriere und so weiter. Und dann zuletzt haben wir gemacht Down to the River von Ben Kaplan. Das kennen komischerweise nicht so viele Leute. Das ist aber ein unglaublich geiler Song. Und der hat auch fast 10 Millionen Klicks auf YouTube, also das Hauptvideo davon. Und das ist halt einfach ein richtig geiler, rotziger Country-Song. Ja, den ich sehr geil finde und den ich gestern, also ich habe ihn gesungen, die Lehrerin meinte, alles klar, das war alles sehr richtig, wir machen das jetzt nochmal, um zu gucken, ob das nicht irgendwie ein komischer Zufall war, dann habe ich es nochmal gesungen, dann war sie zufrieden und jetzt machen wir nächstes Mal einen anderen Song.
Hast du dich dann auch schon entschlossen, welcher der nächste Song sein wird?
Nee, habe ich nicht, weil es soll jetzt was sein, weil wir jetzt an den Höhen gearbeitet haben, soll es jetzt was sein, was so am unteren Ende meines Stimmumfangs ist und da muss ich mir halt noch was überlegen. Das war ja erst gestern die Stunde. Muss ich noch mal ein paar Sachen hören, was da reinpassen würde.
Aber es gibt ja auch Hast irgendwie nicht so tiefe Popsongs. Das ist ja so das Hauptproblem, was ich halt auch so habe und weshalb ich lange Zeit komplexe wegen meiner Stimme hatte.
Ja. Ich meine, man könnte natürlich irgendwie nach unten oktavieren, so, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das sollte schon im Original sein. Ja, muss ja nicht Popmusik sein, könnte ja auch irgendwie, ne? Könnte ja auch ein Rocksong oder ein Country-Song oder sowas sein.
Ja, ich meine, es gibt ja natürlich zwei Arten und Weisen, wie man seine Stimme trainieren kann. Du machst das jetzt halt so in der normalen Musik, aber es gibt natürlich auch noch die Art und Weise, das Musical-Gesang beziehungsweise Operngesang so in die Richtung die Stimme zu trainieren.
Ja.
Dementsprechend, keine Ahnung, Hurt von Johnny Cash ist, glaube ich, relativ okay, aber ich weiß nicht, ob du da so an die Tiefen deiner Stimme kommst.
Ja, boah, das, also tief finde ich auch noch schwierig. Ich höre im hohen Bereich höre ich mittlerweile relativ gut, im tiefen höre ich die Unterschiede noch gar nicht. Also was heißt gar nicht, aber sehr schwer.
Ich stelle mir einfach so vor, wie du verschiedene Töne hoch und runter gehst so und denkst so einfach nur so, das ist nur ein Brummen, da ist so gerade ein Bär am Sterben, aber das ist doch so keine Musik.
Ja, oder andersrum, ich bin die ganze Zeit auf dem gleichen Ton, aber denke, ich singe voll die krasse Melodie. Da, 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 da. Ja, das war geil. Das waren vier verschiedene Töne, die ich gerade gemacht habe. Ja.
Die Hörer können
okay, bezeugen. Ja, genau. Da gucke ich mal rein, Hurt. Vielleicht passt das ja. Wobei, ist das so tief? Ja, doch, das ist auf jeden Fall tiefer als die anderen Sachen, glaube ich.
Der hat halt schon relativ... Ja, also das ist ein Song, den ich komfortabel singen kann. Insofern, ja, der ist schon relativ. Also der ist jetzt nicht so tief natürlich, aber der hat schon seine Tiefen. Ich meine, wenn es tatsächlich so dieser Musical-Bereich sein sollte, ein Song, der wahrscheinlich viel zu tief für dich sein wird, ist Hey Little Songbird aus Hadestown.
Boah, ich habe keine Ahnung, ich kenne keine Musicals, weil ich Musicals verabscheue.
Das ist auch nicht so ein bekanntes Ding, aber ich bin halt durch irgendwelche YouTube-Videos mal drauf gestoßen und der Typ hat halt wirklich das ist halt so eine Tonlage, in der ich die Töne rausbekomme, das bei mir aber sich nicht mehr melodisch anhört.
Ja.
Weil wirklich so eine krasse, so geile, sexy, tiefe Stimme, gesangsmäßig.
Hat mir mal ein Kumpel erzählt, der kommt irgendwie aus, Bayreuth, genau. Ich musste echt überlegen, wie diese Stadt heißt.
Bayern.
Der kommt aus Bayreuth. Ja, quasi. Der kommt aus Bayreuth. Und da, wobei, sag ihm nicht, dass er Bayer ist. Er ist Franke in seiner eigenen Vorstellung.
Oh, Jesus.
Richtig. Auf jeden Fall haben seine Eltern ein Häuschen und in Bayreuth sind ja immer die, ich war irgendwelche musikalischen Festspiele, Wagner oder so ein Quatsch. Und die haben da so ein Häuschen und die vermieten da auch Zimmer. Und die hatten dann, hat er erzählt, als er klein war, hatten die jedes Jahr einen Sänger zu Gast, der halt immer da bei diesen Festspielen aufgetreten ist. Und der war halt Bass-Sänger, professioneller. Und der meinte, der hat halt so eine unglaublich krass tiefe Stimme und der hat dann, weil die Frauen seine Stimme so geil finden, hat er wohl, während er da in der Pension war, jeden Abend irgendwie Gesellschaft mit nach Hause gebracht.
Ja, kann man machen, wenn man ein richtiger Bass ist, dann kann man das bestimmt auch tun. Ja. Wenn du halt so ein schlaffer Bariton bist, dann will niemand was von dir wissen. Tenor und Bass, die Menschen kennen nur Extreme.
Also die Hackordnung der männlichen Stimmen, ja.
Ich meine, das ist auch genauso bei den Frauen. Niemand redet über eine richtig geile Altsängerin, sondern alle nur von den Sopränen, dass die so richtig krass und toll sind und welche Töne die erreichen und wie das doch so super klingt. Aber gut, Mezzosopran sagt auch keine Sau. Ist jetzt die beste Stimme überhaupt. Naja.
Die armen Zuhörer nach 15 Minuten Insider-Nerd-Musik-Talk.
Nerd-Musik-Talk, come on. Ich habe jetzt nicht irgendwie von irgendwelcher Musik geredet, wo Leute über den Legend of Zelda-Soundtrack rappen.
Oder über Jazz-Tonleitern oder so.
Habe ich jemals im Podcast gesagt, dass ich Jazz hasse?
Es kann gut sein, aber ich kann es auch verstehen, ja.
Also, ich muss ja wirklich sagen, so Jazz, Blues und der ganze Scheiß, ich kann mit dem ganzen Kack nichts anfangen.
Aber Blues ist doch...
Ja, das kommt irgendwie alles so aus der ähnlichen Richtung. Das waren alles so Themen im Musikunterricht, wo ich mir gesagt habe, ja komm, geh weiter.
Aber Blues ist doch, also technisch gesehen ist doch die meiste Rockmusik, die heute existiert, Blues.
Technisch gesehen, mir fällt keine gute Analogie ein, okay?
Ja, nee, aber das, weißt du, das ist ja die Grundlage für alles, was irgendwie an Gitarrenmusik entstanden ist.
Ja, gut, das ist, aber ich mag ja jetzt das, was daraus entstanden ist, nicht die Grundform. Das sind ja so, das ist ja immer noch was anderes. Nur weil irgendein Spacko vor 10.000 Jahren den Film entdeckt hat, heißt es nicht, dass ich jetzt jeden Schwarz-Weiß-Film von damals toll finden muss, damit ich heute irgendwie einen Avengers-Film gucken darf und den toll finden darf.
Wobei, wie geil ist das eigentlich, dass die damals Schwarz-Weiß-Filme im Kino gespielt haben und da war live ein Pianist, der dazu Musik gemacht hat, zu diesem Film. Das finde ich unglaublich geil, das würde ich voll gerne mal erleben.
Ja, gut, dann krabbel mal schön in die Höhle rein.
In die, oh, Dark-Anspielung, ich bin beeindruckt.
Naja.
Wobei, ich glaube, das ist schon irgendwie ein paar Jährchen her, da musste mehr als einen 33-Jahre-Trip nach hinten machen.
Ja gut, okay, jetzt könnte ich Sachen sagen, aber es, okay, na ja, kleiner Spoiler, aber was ist denn mit 66 Jahren, Daniel?
Ja, ich bin fertig mit der Sendung übrigens, also kannst mich gar nicht mehr spoilern.
Ja, aber ich rede von unseren Hörern.
Ach so, ja, die, also ne, wenn so eine Sendung schon so lange draußen ist.
Alter, das ist, dann, die dritte Staffel ist 2 Monate alt.
Ja eben, und wer die Show wirklich liebt, der hat sie längst gesehen.
Nee, aber ich habe ja da auch noch, ich habe gestern die erste Folge der dritten Staffel gesehen, beziehungsweise auch die zweite Staffel beendet. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 7 Folgen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich finde generell so die Machart der ersten Folge der dritten Staffel, vor allen Dingen im direkten Vergleich so zur ersten Folge der ersten Staffel, ist so krass, also falls sie das von Anfang an wirklich so geplant haben, dann ziehe ich wirklich meinen Hut davor, weil das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also
das ist clever,
vor allen Dingen von einer deutschen Serie hätte ich sowas nicht erwartet. Das ist, also ich kann nicht aufhören, diese Serie zu loben und ich kann nicht aufhören, sie geil zu finden. Aber apropos deutsche Serien, Daniel, eine Empfehlung von mir, die von den GZ sagt man jetzt ja nicht mehr, man sagt Rundfunkgebühren finanziert wurden. Slöborn kann man sich momentan in der ZDF-Mediathek ansehen. Das ist eine 8-teilige oder eine 8-episodige Serie, die in der es um den Ausbruch einer Pandemie auf einer kleinen Insel in der Nähe von Dänemark oder an der Grenze zu Dänemark geht, einer deutschen Insel.
Ja.
Und das Interessante an der Serie ist, sie wurde komplett vor Corona konzipiert, gedreht, produziert und sonstiges. Aber es ist so krass, wenn du dir diese Serie anguckst, inwieweit du da Parallelen zu jetzigen oder auch vergangenen Situationen in Bezug darauf, was im Ausland halt schlimmer vorgefallen ist als in Deutschland, da so alles passiert. Es ist ein anderes Virus, aber es ist in so vielen Arten und Weisen erschreckend, wie stark die Parallelen gemacht sind, einfach weil die ihre Hausaufgaben gemacht haben und halt möglichst versucht haben, realistisch darzustellen, wie eine Pandemie sich in Deutschland verbreiten könnte und wie dann die weiteren Folgen davon aussehen und wie das sich dann weiterentwickeln würde. Also,
ach, krass. Und war die Serie, die Serie ist produziert worden, bevor Corona hier ausgebrochen ist, aber auch schon bevor das irgendwie aus die Nachrichten aus China kamen, also sind die da völlig unabhängig auf die Idee gekommen?
Ja.
Ach krass, okay.
Also du musst ja bedenken, wie lange man sowas filmt und produziert und sonstiges, dass man das halt nicht immer einfach so in ein paar Monaten rausrotzen kann. Und ich glaube, die Hauptidee ist irgendwie vor einem Jahr oder länger entstanden. Also da, wo das noch so gar nicht Thema war oder sonstiges. Gleichermaßen hat allerdings der, ich glaube, wie heißt das im Deutschen? Serienproduzent? Also im Englischen ist es ja der Showrunner. Aber ich versuche gerade nach dem deutschen Wort zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es das so gibt.
Aber, ich glaube, man sagt auch Showrunner auf Deutsch, ja.
Okay. Das gute alte Wort Showrunner. Auf jeden Fall, der meinte halt so, dass er das halt größtenteils auf der Schweinegrippe damals, dass die Idee durch die Schweinegrippe damals kam, weil er da halt in einer speziellen Situation war, weil er halt irgendwie frisch in Hollywood oder sowas angekommen war und erstmal da so ein bisschen Sachen ausprobiert hat und berühmte Personen getroffen hat, und dann auf der anderen Seite aber so diese Nachrichten von dieser schlimmen Krankheit gehört hast und was die im Ausland ausrichtet, aber du dann trotzdem noch deinen Alltag hast. Und das fängt die Serie eigentlich, wie ich finde, relativ gut ein, weil du hast halt, du lernst die ersten 2 Folgen eigentlich nur die Charaktere kennen. Und so, das Virus an sich ist eigentlich mehr so Nachrichten im Radio, die im Hintergrund laufen. Und wenn du nicht genau aufpassen würdest, würdest du vielleicht noch nicht mal, ja gut, ab einem bestimmten Punkt schon, aber würdest du auf den ersten Blick jetzt nicht so denken, ja okay, das geht hier, ich weiß, in welche Richtung das hier geht. Wie schnell das dann eskaliert und so weiter und wie ich halt teilweise den Fernseher angeschrien habe und gesagt habe, warum trägst du Spacko hier keinen Mundschutz oder warum seid ihr so nah aneinander? Es ist echt, so mit dem jetzigen Wissen diese Serie zu schauen, ist teilweise echt schmerzhaft, aber dann hast du halt auch wirklich so diese Szene, wo du dir das denkst und im nächsten Moment kommt halt ein offizieller Charakter von nebenher und sagt, bitte Abstand halten und du denkst dir so, wow.
Ja, das ist sehr interessant. Ist diese Pandemie denn von ihrer, von ihrer Gefährlichkeit, von ihrer Tödlichkeit mit Corona zu vergleichen oder ist die schlimmer oder weniger schlimm?
Also, ich sag mal so, sie haben sich da auch irgendwie, haben sich auch mit Virologen und so weiter unterhalten, als sie die Serie gemacht haben. Und sie haben sich da so ihr eigenes Virus zusammengemixt, das es so zwar nicht gibt, aber sie haben möglichst, versucht, eins zu bauen, was es geben könnte. Also, das heißt, in der Serie halt die Taubengrippe, ist in der Mortalitätsrate deutlich deutlich höher als Corona. Einfach dadurch, dass die meisten Menschen, die sie bekommen, auch daran sterben. Und ich glaube auch, dass ich meine zumindest, mich zu erinnern, dass es da auch keine Aerosol-Infektion gibt, sondern dass tatsächlich nur per Tröpfcheninfektion übertragen werden kann. Insofern ist das Virus an sich ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gleich wäre, aber so du siehst dann halt irgendwie ab Folge 3 oder 4 die Leute da einfach mit Mundschutz rumrennen oder dass Veranstaltungen abgesagt werden. Und dann hast du auch noch da so ein bisschen Reichsbürgertum drin, wo ich mir einfach nur so denke, so wow. Das Interessante, was ich halt auch aus dem Interview mitbekommen habe, ist, dass teilweise so die Schauspieler oder auch die Leute, die da halt am Set mitgearbeitet haben, so denen das Skript so gezeigt haben und so gesagt haben, ey, wenn eine Pandemie ausbricht und das ein tödlicher Virus ist, dann würde ich mich nicht so verhalten. Das ist doch nicht realistisch, was ihr hier schreibt. Und dann, sobald die ganze Scheiße hier passiert ist, haben die gesagt, okay, Entschuldigung.
Ja, boah, das ist cool, ey, dann, ich meine, ich bin ja, was Medien angeht und Werbung und so weiter, nicht so, kriegt da ja nicht so viel mit, aber ich habe halt nichts von dieser Serie gehört und find's irgendwie, ja, find's schade, dass die so wenig Aufmerksamkeit hat, aber wenn die bei ZDF läuft und in der Mediathek und so weiter, dann kommt das ja wahrscheinlich noch. Ja, das hört sich echt mega interessant an.
Also, das war halt eine ZDF-Neo-Produktion, das muss man halt auch noch dazu sagen, das ist jetzt nicht was auf dem Hauptsender lief, leider. Ja. Das wurde halt von ZDF-Neo so ausgestrahlt, dass du halt an einem Abend 4 Episoden ausgestrahlt haben und dann am nächsten Tag die nächsten 4 Episoden. Also so in einer Tour quasi durchgerutscht. Man muss auch dazu sagen, die Serie ist, wie gesagt, ab 8 Episoden lang und pro Episode hast du halt 45 Minuten, beziehungsweise die finale Episode ist nochmal 60 Minuten lang. Und klar, das ist jetzt irgendwie nicht so, das ist jetzt nicht so hochgradig und super und toll produziert wie jetzt ein Dark. Aber ich finde dennoch, dass da viel Überzeugendes dabei ist, dass die Charaktere an sich jetzt nicht so unrealistisch geschrieben sind, dass du halt nicht den einen Sympathieträger hast, weil halt irgendwie jeder Charakter auch noch so abgerundet oder so abgeeckt, keine Ahnung, wie soll man das nennen, halt so ist, dass da nicht einfach nur einer so der strahlende Held ist oder die strahlende Heldin, die halt nichts falsch macht, sondern die halt alle so ihre Ecken und Kanten haben und jeder da mal etwas mal moralisch deutlich Fragwürdiges tut und du halt teilweise auch wirklich nicht weißt, so, okay, auf wessen Seite soll ich jetzt wirklich stehen in diesem Konflikt oder beziehungsweise die Serie schreibt dir halt nicht vor, okay, das ist die Heldin oder der Held und die muss ich toll finden, sondern lässt dir da, finde ich, doch nochmal ein bisschen mehr Spielraum zu abstrahieren. Auch wenn es gegen Ende tatsächlich für mich ein bisschen zu einfach gemacht wird, aber gut, das ist so eine Nebensache, aber ich fand die Serie halt sehr interessant und spannend zu schauen, vor allen Dingen jetzt im Hinblick darauf, dass wir halt im realen Leben auch sowas haben und dass sie halt vorher gemacht wurde und wie dann halt vorher mit dem Thema quasi umgegangen wurde und wie viele tatsächliche Parallelen es gibt. Also Slyborn ist auch nicht mit Ö, sondern halt mit diesem O aus den skandinavischen Ländern, dieses durchgestrichene. Also kann ich nur höchstens empfehlen. Hat mich sehr gut unterhalten, ist kurzweilig und ist manchmal spaßig, manchmal, naja, schon sehr hart in der Art und Weise. Also teilweise denkst du halt so, okay, das ist total drüber und witzig, was jetzt gerade passiert. Und dann hast du halt am Ende der Folge einfach so den Holzhammer, der halt auch so drauf haut und du bist wie, oh shit.
Ja. Ja, ist halt auch interessant, wenn das einem so den Spiegel vorhält, ne, wie du sagst, wenn man so sich das anguckt und denkt, ja, ich würde mich doch im Leben nicht so verhalten und dann ist gerade aber diese Situation und ganz viele Menschen, vielleicht man selber auch an bestimmten Stellen, verhält sich eben total, ja, total unverantwortlich und so.
Ja.
Ja. Das klingt spannend, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Slöborn.
Wie gesagt, in der ZDF Mediathek, frei verfügbar. Und ich glaube, das Witzige ist ja sogar, das hat mir ein Kumpel von mir mal erzählt, dass du scheinbar die Inhalte von den Öffentlich-Rechtlichen auch frei im Ausland angucken kannst.
Ja, warum nicht, wenn es im Internet verfügbar ist?
Ja, weil normalerweise, wenn du so Sachen hast wie vom BBC oder so, dann sind die teilweise auch regional beschränkt oder halt auch von amerikanischen Fernsehsendern.
Ach echt? Okay, krass.
Ja. Also,
es ist, da sind die Deutschen etwas freigiebiger.
Und dabei zahlen die Ausländer gar keine Rundfunkgebühren.
Ja, Mann. Ganz genau. Apropos, ich habe irgendwie, ich war ja letzte Woche wieder arbeiten.
Ach ja, stimmt. Wie geht's dir eigentlich, Daniel? Jetzt, wo du wieder ein produktiver Teil der Gesellschaft bist, hast du dich schon für das bedingungslose Grundeinkommen beworben?
würde ich tun, aber das gilt ja nur ein Jahr und nach dem Jahr muss man ja dann wieder gucken, wo man bleibt, deshalb ja, bringt das mir erstmal nicht so viel. Nee, es ist echt okay, also natürlich ein neuer Job ist, also hatte ich ja schon ein paar Mal in meinem Leben mittlerweile und neuer Job ist immer am Anfang anstrengend, weil einfach viele neue Menschen, ganz viele neue Dinge und Abläufe und so weiter, an die man sich gewöhnen muss und das ist am Anfang halt immer anstrengend und man läuft, also zumindest ich, laufe die ganze Zeit mit so einer Grundanspannung rum, so weil ich irgendwie nichts vergessen will oder keine krassen Fehler machen will oder so. Das ist aber, glaube ich, normal, aber davon abgesehen ist es echt okay und es ich komme damit ganz gut klar und es macht Spaß. Das Einzige, was halt nervt, also es nervt, ich sage nicht, man sollte es nicht tun oder so, aber was halt wirklich nervig ist, ist den ganzen Tag auf der Arbeit mit Maske rumzulaufen und dass die Menschen, mit denen ich arbeite, auch den ganzen Tag mit einer Maske rumlaufen und da so, ne, wenn du irgendwie im sozialen Kontext arbeitest so und Gespräche führst und irgendwie durchaus Körpersprache und Gestik und Mimik und so weiter wichtig ist und dass man irgendwie, dass man die ja Empathie ja doch besser irgendwie besser funktioniert, wenn man die Person sehen kann und deren Gesichtsausdrücke und so weiter. Das macht's halt wirklich schwierig. Zudem ist es auch einfach körperlich anstrengend, bei der Wärme dann auch noch die ganze Zeit damit rumzulaufen. Also ich habe auch viel geschwitzt letzte Woche. Aber das ist halt so und hoffentlich ist es bald anders, aber so lange müssen wir damit leben. Aber von den Sachen abgesehen ist es echt okay. Und ja, das ist war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber im Moment komme ich da echt gut mit klar. Ich bin auch zweimal letzte Woche mit dem Fahrrad gefahren, also mit Fahrrad und Bahn. Das dauert zwar länger, aber tut auch gut, ein bisschen Bewegung zu haben und so weiter. Und nicht so viel im Auto zu sitzen die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall hatte ich irgendwie, wann war das? Donnerstag zwischendurch ein bisschen Leerlauf, weil irgendwie gerade nichts mehr war. Und dann um 17 Uhr nochmal einen Termin. Und wir haben eine geile Bibliothek auf der Arbeit.
Okay.
Und dann habe ich mich da in die Bibliothek gesetzt, da war auch nix los und habe da erstmal ein Nickerchen gemacht. Und dann habe ich mich...
Boah, ah, klassischer Studenten-Move, ey.
Ja, wirklich. Und dann habe ich mich umgeguckt und da habe halt irgendwie mal so die Buchrücken gelesen und fand Hitlers Tischgespräche. Und dann habe ich mir das Buch mit Hitlers Tischgesprächen geschnappt und ein bisschen was über den Führer gelesen.
Okay.
In meiner Pause. Und es war tatsächlich sehr interessant, weil da war, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, das ist mir entfallen, also der Typ, der das Buch auch geschrieben hat. Und das war wohl einer aus dem inneren Kreis Hitlers. Und der halt bei vielen wirklich so Abendessen und Mittagessen und so weiter dabei war, wo einfach wirklich dann auch, ne, ganz normale Privatgespräche stattfanden, aber teilweise dann auch politische Gäste dabei waren und irgendwie, ne, Gespräche auch mit politischer Relevanz geführt wurden. Und da sind also sehr, sehr interessante Sachen zu finden, so darüber, wie zum Beispiel Hitler gedacht hat und so weiter. So Sachen wie, dass er eigentlich den Krieg nicht wollte, also er empfand den Krieg als notwendiges Übel. So, er sagte, okay, eigentlich ist Krieg, will ich Krieg nicht, das ist irgendwie, das schadet Menschen und das verbraucht irgendwie Ressourcen und so weiter, aber der Krieg ist halt gerade unvermeidbar. Also viele Stellen, wo so mein Denken war, okay, eigentlich hat der das, also viele Sachen wirklich nicht böse gemeint. Der war einfach nur vollkommen verrückt, dieser Mensch. Also komplett aus dem Häuschen, so total entfernt von der Realität, so dass einfach die Intentionen und die Handlungen wirklich nicht viel miteinander zu tun hatten.
Also klar, wir reden hier von Hitler, ne?
Ja, nee, aber was ich sagen will, ist, man hat ja oft irgendwie in irgendwelchen Geschichten, Filmen, was auch immer, hast du halt den Bösewicht und der Bösewicht ist einfach nur böse. So. Oder der ist so wie Thanos bei den Avengers und der hat irgendwie hat auch seine Hintergrundgeschichte, weil der Autor irgendwie dachte, ich muss den Charakter ein bisschen rund machen, den Bösewicht ein bisschen rund machen, dann ist der interessanter und so weiter, bla bla bla. Aber hier hast du halt jemanden, der eigentlich nicht böse ist, der wirklich einfach wahnsinnig ist. Und wo ich halt nochmal interessanter finde, dass so viele Leute diesem offenkundig wahnsinnigen Menschen hinterhergelaufen sind. Ja, ich meine, klar, wir wissen, ne, alle aus jedem Unterrichtsfach in jedem Schuljahr, wo ja über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wurde, wissen wir alle, wie es dazu kam und was so die Sachen, die Methoden sind, die angewandt wurden, um das Volk hinter ihnen zu bringen und so weiter. Aber ja, vor diesem Hintergrund finde ich es halt nochmal spannender zu sehen, dass die Leute wirklich einfach, ja, nicht mal überlegt haben, okay, der hat eindeutig nicht alle Tassen im Schrank. Ich glaube, wir setzen den einfach mal irgendwo hin und machen dem einen Tee. Und lassen jemand anders die Politik machen.
Ich meine, das war ja damals tatsächlich so die Überlegung von den Leuten, die Hitler halt geholfen haben. Die haben ja gesagt, sie pressen ihn aus, bis er quietscht oder so. Das war ja, glaube ich, so das Zitat, was ich so aus dem Geschichtsunterricht noch so im Hintergrund hatte. Und da haben die ja den ja auch teilweise so total unterschätzt, in der Art und Weise, wie er Menschen bewegen kann und sonstiges. Und klar, die Reden von ihm waren ja nie wirklich von ihm selbst angefertigt, so wie ich das verstanden habe, sondern
wenigsten politischen Reden, ne?
Ja, aber ich meine, das gut, klar, in der heutigen Zeit ist das natürlich normal, aber ich meine, damals war es ja wirklich so, dass die da quasi mehr oder minder dem Typen Schauspielunterricht gegeben haben und er die Sachen vom Spiegel geübt hat und das auch damit die halt auch diese Kraft haben, die sie brauchten, um das Volk zu erreichen und zu überzeugen. So ist es nicht. Natürlich hast du recht in der Art und Weise, dass es im Prinzip keinen Menschen oder wenige Menschen gibt, die sagen, okay, das, was ich tue, ist böse, aber ich mache es trotzdem, weil ich böse bin. Sondern
genau.
Es ist ja natürlich wirklich so, dass jeder Mensch quasi handelt so, dass er entweder sagen kann, er ist der Gute, oder natürlich, ich tue zwar etwas Böses, aber es hilft mir und deswegen ist es mir einfach egal, was mit anderen Menschen ist.
Ja, oder was heißt, hilft mir dabei, einen höheren, sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr wertvollen, in meiner eigenen Vorstellung, Zweck zu erreichen. Und deshalb ist halt heiligt der Zweck die Mittel. Deshalb ist dieses Opfer, was ich ungerne bringe, ist aber trotzdem wert.
Naja, was heißt ungerne? Also es gibt natürlich bestimmt, also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ein Jeff Bezos sagt, so, oh, es tut mir leid, dass ich meine Mitarbeiter so scheiße bezahle, aber die nächste Billion will halt noch mein Konto drauf, das geht halt nicht.
Ja, da ist halt wirklich die Frage, ne, das ist ein interessanter Punkt, also bei so einfach übertrieben reichen Menschen, bei so krassen Geschäftsleuten, bei so eiskalten Motherfuckern, die wirklich einfach schon so unfassbar reich sind.
Nennen sie doch so, wie sie sind. BWL-Hurensöhne.
genau, mit Poloshirt. Und dann halt auch immer reicher werden wollen, weil das anscheinend irgendwie eine kranke Sucht ist, die dann immer schlimmer wird quasi und dich in so einen Teufelskreis führt. Da frag ich mich manchmal wirklich so, okay, wie kann es sein? Letztens hat einer ausgerechnet, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber wenn Jeff Bezos jedem armen Menschen in Amerika irgendwie, ich glaube, es waren 200.000 oder von mir aus auch 2 Millionen oder so Dollar geben würde, dann hätte er immer noch so und so viele Milliarden oder irgendwie sowas, ne? Also so absolut kranke Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Und dann genau werden einfach die Mitarbeiter so scheiße behandelt und nimmt überhaupt keine Rücksicht auf irgendwelche Regeln, darauf, was mit der Umwelt passiert, wenn man Geräte, die zurückgeschickt werden, anstatt sie wieder zu verkaufen, wegschmeißt, um sich den logistischen Aufwand zu sparen, aber damit natürlich unglaublich viele Ressourcen verschwendet und so weiter. Also da ist wirklich da Boshaftigkeit oder absolute Egomanie hinter.
Schon fast schon Megalomanie.
Ja. Ja, also so stimmt, sowas finde ich auch krass, ja.
Also insofern, also ich finde nicht unbedingt, jeder Mensch muss gute Intentionen haben, sondern jeder Mensch hat halt andere Beweggründe und bei einigen sind halt die Beweggründe deutlich egoistischer oder egozentrischer als bei anderen und dadurch bedingt sind die halt deutlich, ich sage nicht, dass sie Psychopathen oder Soziopathen sind, aber dass es dann doch etwas mehr in diese Richtung dann bei denen ausschlägt und eventuell die Empathie auch einfach fehlt, beziehungsweise Menschen, für die keine Personen mehr sind, sondern einfach nur noch Zahlen.
Ja, ganz genau, wie halt mit den Mitarbeitern, die dann scheiße behandelt werden, ne?
Ja, eben. Also ich glaube auch wirklich, also keine Ahnung, ich kann es mir halt wirklich nicht anders ausmalen. Also vielleicht sind Menschen auch einfach böse und sagen so, ja, okay, aber ich kann böse sein, ich habe 8 Milliarden, hallo?
Und da ist doch unsere, weiß ich nicht, was heißt unsere, aber die jeweilige Gesellschaft und eben auch unsere, ist an der Stelle doch so ein bisschen gescheitert, wo Menschen einfach so unfassbar reich werden können und gleichzeitig es anderen Menschen so unfassbar schlecht geht und dieses krasse Ungleichgewicht, wenn man die Ressourcen oder das Geld oder die Lebensmittel umverteilen würde, ist deutlich weniger Menschen schlecht gehen würde und es trotzdem diesem reichen Menschen, der immer noch viel, viel reicher wäre, als er jemals sein müsste, um sich alles, was er sich vorstellen kann, kaufen zu können, wenn das dann nicht passiert, wenn da nicht irgendwelche, klar, freie Marktwirtschaft und so weiter, aber da müssten irgendwelche Mechanismen existieren, die verhindern, dass sowas passiert und zu einer zumindest etwas gerechteren Verteilung führen, oder? Und da müsste doch auch der Mensch an sich, müsste, so wie Bill Gates es ja schon lange tut, dass er sagt, okay, ich bin ein richtig reicher Motherfucker, aber ich gebe auch einen ordentlichen Teil davon ab und guck, dass es Menschen, die es schlechter haben, ein bisschen besser geht. Und da, das müsste, weiß ich, wie kann man so egoistisch sein? Wie kann da der Gedanke einem nicht kommen, wenn man wirklich allen Menschen, was halt, aber ganz vielen Menschen helfen könnte, ohne das zu merken, ohne dass das einem schadet, dass man das dann nicht einfach tut?
Um Kanye West zu zitieren, no one man should have all that power.
Ja. Ja, absolut. Und ich kann mir auch, also, ne, wie absolute power corrupts absolutely oder so. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, aber genau, vielleicht wirst du einfach, wenn du immer reicher wirst und wenn es irgendwann so außer Kontrolle gerät, vielleicht verliert man dann auch so ein bisschen den Verstand und den Blick auf die Realität und wie du sagst, auf die Menschen, die dann eben nur noch Zahlen oder Werkzeuge sind oder so.
Übrigens spielte gerade eben in meinem Kopf, als du von Umverteilung der Mittel sprachst, einfach die Sowjethymne im Kopf, also.
Ja, ne, klar, es hört sich ein bisschen nach Kommunismus an und wir wissen alle, dass Kommunismus in der Umsetzung bisher noch nicht so gut funktioniert hat. Ja, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch irgendwie eine Erbschaftssteuer. Es gibt die Möglichkeit, wie heißt das? Vermögen ab einem bestimmten Punkt krasser zu besteuern und so weiter. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, die noch nicht Kommunismus sind.
Aber sozialistische Ideen auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig, aber das, ja, keine Ahnung, das muss ja, also eigentlich in meiner Traumwelt, in der Welt, in der ich gerne leben möchte, kommen die Leute halt von selber auf die Idee. Weißt du, wenn ich mir jetzt schon meine vierte Yacht gekauft habe und trotzdem immer noch viel zu viel Geld auf dem Konto habe, dass ich dann mal ein bisschen was davon abgebe, so.
Ja, aber Daniel, wir leben in einer Welt, in der wir die Guillotinen auf die Straße tragen müssen, bevor diese Menschen auch nur ansatzweise daran denken, sowas zu tun.
Ja, das ist richtig und
willkommen in der Höllenwelt unserer Existenz, wo die Reichen und Mächtigen die Welt regieren, die Kleinen und Armen immer ärmer werden und irgendwann einfach verrecken und gar nicht mehr auf sie geachtet wird und die Welt in ein ewiges schwarzes Loch getrieben wird von Korruption, Machtmissbrauch und absoluter Zerstörung des Planeten.
Ja, und dazu habe ich ein interessantes Zitat aus dem Buch von Terry Pratchett gelesen, ich weiß nicht mehr welchem. Das war, gestern hatte das irgendjemand bei Instagram gepostet, es geht um irgendeine fiktive Stadt in halt dem Terry Pratchett-Universum. Und da wird eben beschrieben, so ein gutes Paar Schuhe kostet 50, sagen wir mal, Silberstücke, keine Ahnung, irgendeine Währung. So, ein billiges Paar Schuhe kostet 10 Silberstücke. Jetzt kann sich der Arme, der kann sich dieses gute Paar Schuhe, kann der sich nicht leisten, weil der halt von Tag zu Tag von der Hand in den Mund lebt und so weiter. Und der kann sich, wenn überhaupt, ein billiges, schlechtes Paar Schuhe kaufen, was aber relativ bald kaputt geht, sodass der sich nächsten Monat wieder sein Geld zusammenkratzen muss, um sich wieder ein billiges Paar Schuhe zu kaufen und so weiter. Während das gute Paar Schuhe hält viele, viele Jahre, aber der Arme kommt halt niemals dahin, dass der sich dieses gute Paar Schuhe kaufen könnte und gibt im Endeffekt viel mehr Geld aus, was er ja nicht hat, wovon er viel weniger hat, als eben der etwas Wohlhabendere, der sich die vernünftigen Schuhe kaufen kann. Ne? Und so ist es mit ganz vielen Sachen und es ist so faszinierend, wie Marx einfach vorausgesagt hat oder einfach super treffend analysiert hat, wie einfach die Menschen, die etwas haben, immer mehr bekommen werden und die Menschen, die wenig haben, auf diesem Stand bleiben, wenig bis gar nichts zu haben. So, die Leute, die Produktionsmittel besitzen, die werden immer reicher. Die Leute, die für diese Menschen arbeiten, die bleiben immer am Bodensatz der Gesellschaft. Das finde ich total faszinierend, erstens, und total traurig, dass sich da, seit Marx das analysiert hat, immer noch nichts dran geändert hat. In einer Welt mittlerweile, die durchaus die Möglichkeiten und die Mittel hätte, das zu tun.
Ich meine, zumindest haben die Deutschen revolutioniert und dann die Krankenversicherung gekriegt. Ich meine, sie haben früh aufgehört, aber...
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, das stimmt. Und aber da ist, ne, Deutschland auch steht relativ alleine da auf dem Globus. Also es gibt noch ein paar andere gute Beispiele.
Also so in Frankreich?
Kanada...
Aber ich rede jetzt gerade mehr davon, wo wirklich Leute effektiv auf die Straße gehen. Ich habe so das Gefühl, Deutschland ist so ein Land, wo wenig effektiv demonstriert wird und wo viel schnell begraben wird, wenn irgendeine Beschwichtigung passiert. Ich habe das Gefühl, wenn in Frankreich irgendwas Kleines passiert, gehen Leute sofort auf die Straße und zünden Sachen an.
Und zünden Autos an, richtig, ja.
Also literally. Dementsprechend...
Ja, nee, das mit den Revolutionen stimmt. Ich dachte, du meinst jetzt generell, wo es gute Krankenversicherung
gibt. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt davon geredet, so dass revolutioniert wurde, aber die dann auch ganz schnell beschwichtigt wurden mit, ja gut, haben wir jetzt aber was rausgeholt, dann ist das ja jetzt gut.
Mhm. Ja, ich meine, klar, es ist gut, dass es Krankenversicherung gibt, es ist gut, dass den Leuten entgegengekommen wird. Das ist ja wie bei jeder neuen Gewerkschaft Verdi-Demonstration. Ne, die wollen, weiß ich nicht, 5%, die kriegen am Ende 1% und dann ist erstmal gut, bis dann in einem halben Jahr wieder gestreikt wird. So. Ich glaube, da, ja, irgendwann findet man sich halt damit ab, was realistisch ist, ne? Wobei ich mir auch schon oft gedacht habe, so zum Beispiel irgendwie Krankenpfleger, Pflegerinnen oder Lehrer, Lehrerinnen, halt so viele Leute, die wichtige Jobs haben, die aber unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. So, klar, die zum Beispiel Lehrer als Beamte dürfen nicht streiken, Polizisten als Beamte dürfen nicht streiken und so weiter. Aber ganz ehrlich, also Krankenpfleger, Pflegerinnen dürfen schon streiken, theoretisch, aber die machen ihren Job ja oft, weil dieser Job ihnen wichtig ist. Und ne, wenn die halt streiken, dann kümmert sich keiner um die kranken Leute so. Deshalb machen das halt viele einfach nicht. Aber ich denke mir oft, so wenn sich mal wirklich alle zusammenschließen würden, zum Beispiel alle Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, und auf die Straße gehen würden und sagen würden, wir machen den Scheiß nicht mehr, weil es einfach völlig unmenschliche Bedingungen sind, unter denen wir unfassbar wichtige Arbeit leisten, die aber nicht gewertschätzt wird. Wenn die alle auf die Straße gehen und sagen, wir machen das nicht mehr, und wenn er uns vernünftige Bedingungen schafft, uns mehr Geld gibt, uns mehr Personal zur Verfügung stellt und so weiter, dann überlegen wir uns das nochmal. Ich glaube, dann würde man doch einfach eine Änderung erzwingen, oder? Wenn irgendwie, weiß nicht, 5% der Leute auf die Straße gehen, dann kann man die noch feuern oder so. Aber wenn alle geschlossen oder ein großer Teil geschlossen auf die Straße geht, dann muss da doch was passieren.
Ja, und jetzt versuch das mal anzuleiern, dass das wirklich passiert.
Ja, du hast schon recht, es gibt halt einfach viele Leute, die, ne, die tragen nicht so diesen revolutionären Spirit in sich, und die sind halt, ja, die wollen halt ihre Sicherheit, die wollen, dass die Situation zumindest nicht schlechter wird, in der sie sich befinden, und ja, finden sich dann damit ab, was natürlich auch verständlich ist, weil aus den meisten Positionen gibt es immer noch ein paar Stufen nach unten so. Ja, aber schade eigentlich, weil, ja, ich glaube, an der Stelle wäre Revolution gut. Oder um zum Beispiel einfach das Bildungssystem, was wir haben, was seit 100 Jahren nicht mehr geupdatet wurde, um da mal einen Blick drauf zu werfen.
Ja, aber Daniel, du musst ja bedenken, es ist viel leichter, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu klatschen. Das ist übrigens ja. So, dass das, das waren durchaus, also der Gedanke dahinter war ja nicht schlecht.
Ja.
Aber es ist wirklich dabei geblieben, und irgendwann hat es einfach aufgehört. So als ja. Das alles gegen die Wand fuhr, gab es so diese Leute, die gesagt haben, ja okay, wir schreiben Songs darüber und wir klatschen und so weiter, aber niemand von diesen, oder die wenigsten von diesen Personen haben sich aktiv dafür eingesetzt, dass man wirklich darüber geredet wird, dass die Menschen, die halt in diesen Brennpunkten sind, die sich in direkter Gefahr befinden, wegen denen die ganze Scheiße hier nicht zusammenbricht, dass die auch mal besser bezahlt werden. Nein, stattdessen werden Songs geschrieben, es werden Lobesreden gemacht, es wird geklatscht, und dann in 4 oder 8 Wochen hat jeder es vergessen, und man raunzt dann wieder den Kassierer an, ob nicht noch eine weitere Kasse aufgemacht werden kann, weil es hier Deutschland ist.
Genau, und da haben ja dann auch echt einige Leute, also einige zum Beispiel Krankenpflegerinnen und so weiter, haben dann ja auch darauf reagiert, indem sie das eben so ähnlich gesagt haben, ne, Leute, euer Klatschen bringt uns nichts, wir brauchen einfach scheiß Masken, wir brauchen vernünftige Bezahlung und so weiter, das ist ja ein netter Gedanke, aber genau, da hört's halt auf, und das ist so das Einfache, von den ganzen Leuten, die sich aus dem Fenster gelehnt und geklatscht haben, die dann während dieser Zeit, während dem Lockdown vielleicht frei hatten, weil sie nicht zur Arbeit gehen konnten. Ich glaube, nicht viele davon sind ins Krankenhaus gegangen und haben mal nachgefragt, ob sie aushelfen können, weil sie haben ja gerade nichts zu tun. Ne, und zumindest die Sachen, es gibt ja viele Sachen, die kannst du im Krankenhaus auch als nicht gelernter Pfleger so erledigen. Zum Beispiel, was Zivis ja gemacht haben und so.
Ja, aber Daniel, das musst du jetzt auch bedenken, so dass ich glaube, das wäre auch einfach nicht angekommen, weil das meiste sind Privatunternehmen. Und die Leute, die da hingehen, wollen das vielleicht auch nicht für lau machen, dann aushelfen. Und naja, dann ist eine Nachfrage da, oder es besteht kein Angebot vom Arbeitnehmer. Von daher gibt's dann auch einfach dieses Angebot nicht. Das ist ja wirklich so. Das ist nicht so, dass du da einfach hingehen kannst und sagen kannst, ja, ich möchte helfen. Und dann sagt der, ja, hier, ja, geil, machen Sie mal hier, komm. Wir haben eh zu wenig Leute, dann können wir sie auch noch einstellen. Das passiert ja nicht.
Ja, nee, aber ich meinte jetzt wirklich ehrenamtlich zu helfen, ne?
Weil das profitorientierte Unternehmen sind. Eben deswegen hatten wir auch die Probleme mit den Masken, die nicht da waren oder sonstiges. Eben weil nicht auf Lager gekauft wurde, weil das ja nicht wirtschaftlich ist, sondern eben weil das genau für die Situation gerade passen muss und weil Engpässe halt akzeptiert werden müssen, weil das hier ist die Marktwirtschaft, lell. Und wir verdienen unser Geld damit, dass wir Menschen behandeln und sonstiges. Menschenleben ist ein Geschäft.
Ja, genau. Also da kann man natürlich nochmal ganz andere Diskussionen drüber führen, dass die Privatisierung von Krankenhäusern vielleicht nicht unbedingt die beste Idee aller Zeiten war. Aber das ist halt auch so ein weiterer Punkt in diesem Moloch freie Marktwirtschaft, ne, von dem ich gerade gesprochen habe, dass zum Beispiel genau wie du sagst, dass Gesundheitsdienstleistungen einfach wirklich, ja, ein Markt sind. Und dass da eben genau wirtschaftlich und nicht menschlich gehandelt wird.
Diese ganze Profitgier wird uns in 2020 noch tierisch gegen die Wand fahren. Das sage ich jetzt einfach mal voraus. Ich freue mich schon auf die Alien-Invasion im November nebenbei.
vielleicht haben die ja einen Impfstoff dabei.
Ja, vielleicht haben die noch ein zweites Virus. Hier, komm, nochmal tödlicher, geil, aus dem Weltraum.
Ja. Oh Gott, jetzt haben wir uns ein bisschen in Rage geredet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns wissen, was ihr zu all diesen traurigen und interessanten und spannenden Themen denkt. Und habt eine gute Zeit, genießt die letzten Sonnenstunden des Jahres und bis bald.
Der Sommer fängt jetzt erst an, macht was draus. Gute Nacht, guten Tag, was auch immer. Ciao.
Tschüss.
Das ist nicht schlimm. Wow.